Hallo und herzlich willkommen zu Business by Outra, dem Sport-Business-Podcast. Mein Name ist Kim Scholze und ich habe regelmäßig die Ehre, mich mit besonderen Persönlichkeiten aus der Sport- und Outdoor-Branche zu unterhalten. Gemeinsam betrachten wir relevante Inhalte mit den Augen von Branchenexperten. Heute, am 16.06.2025, freue ich mich ganz besonders auf dich, Andreas Meyer, CEO, Redaktionsbüro Wipperfürth. Hallo, lieber Andreas.
Hallo, Kim. Danke, dass ich dabei sein darf.
Ja, wie schön, dass es endlich klappt. Wir haben ein bisschen uns darauf vorbereitet. Ich glaube schon sowas wie ein bisschen länger als ein Jahr, dass wir uns am Januar treffen. Ich freue mich auf dich. Wir wissen alle in der Outdoor-Branche, dass du mit sehr klarem Blick analysierst und kommentierst in deiner Funktion schon sehr viele Jahre und auch schon einige Jahrzehnte in den unterschiedlichen Bereichen von verschiedenen Medienkanälen, damit wir alle auf demselben Status sind, was du machst. Nicht beruflich, sondern wer du persönlich bist, wäre es schön, wenn du eine kurze Vorstellung von dir selber machst und danach kommen wir dann in die professionelle Richtung. Was treibt dich an? Wo lebst du? Wie verbringst du deine Zeit?
Alles klar. Ja, ich bin der Andreas Meyer. Ich bin mittlerweile in den Mitte 50, sage ich jetzt mal, ja, so in den 50ern. Auch Männer haben das Recht, das genaue Alter zu verbergen in der Öffentlichkeit. Und ich lebe in Köln. Das eigentlich jetzt schon seit meinem Studium, ein Studium der Volkswirtschaftslehre habe ich hinter mir und der Politikwissenschaft. Warum? Weil man mir damals gesagt hat, das ist ein gutes Fundament, um irgendwann Journalist zu werden. Und das wurde ich dann auch, weder in der VWL noch in der Politik, sondern im Sport. Aber es gibt ja auch wenig schönere Nebenbeschäftigungen und Hobbys und Sachen als Sport. Und natürlich bin ich auch sportbegeistert, Sportfan. Fußball, mittlerweile auch wieder Fan eines Erstligisten mit regelmäßigem Stadionbesuch. Und im Laufe der Zeit habe ich aber, da kommt dann die Schnittstelle zum Beruf, auch Outdoor-Sportarten schätzen gelernt und betreibe die auch aktiv, nicht mehr ganz so aktiv wie vielleicht noch vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren, aber immer noch zwischendurch gerne.
Und ich weiß ja nun auch, dass du in ganz, ganz vielen Reisen unterwegs bist. Du koppelst das immer mal mit den verschiedenen Veranstaltungen und Messen. Was machst du am liebsten, wenn du nicht arbeitest?
Sport, ja. Sport und Lesen und Reisen ohne zu arbeiten. Das steht auch ganz oben. Ich war tatsächlich bis gestern noch eine Woche Kurzurlaub, wo ich alleine, bewusst alleine weggefahren bin, nur um mit mir selbst sozusagen mal wieder zu beschäftigen. Weil ansonsten sind die Tage doch sehr voll und immer steht jemand hier, immer redet man mit anderen Leuten, immer kümmert man sich um andere Leute. Und sowas ist dann auch mal schön, wenn man mal sich eine Woche, es war jetzt nur eine Woche, die Zeit nimmt, um sich mal nur um sich selbst zu kümmern.
Ja, dann erzähl doch mal, was steht denn so bei dir den ganzen Tag an? Was tust du, wenn ich dich vorstelle und sage CEO, Redaktionsbüro Wipperfürth, weiß ich sehr viel davon, weil das in meinem Sportstudium ein Praktikumsplatz war. Das sind jetzt 25 Jahre, glaube ich, bald. Also was ist das Redaktionsbüro? Was tust du genau?
Also das Redaktionsbüro ist ein redaktioneller Dienstleister für Verlage. Auf Deutsch gesagt, wir sind die kompletten Redaktionen. Das ist ein klassisches Outsourcing. Verlage sourcen auch Redaktionen aus. Das Redaktionsbüro gibt es seit mittlerweile über 30 Jahren. Wir produzieren komplett, als ob wir Teil eines Verlages wären, aktuell ungefähr 18 verschiedene Magazine. Da sind ein paar digitale Geschichten mit dabei, die mittlerweile nur noch digital ablaufen, aber die Basis sind tatsächlich immer noch gute alte Printmagazine, die auch am Kiosk verkauft werden. Unseren Hörern wird sicherlich der Outdoor-Markt das geläufigste sein. Nicht, weil es am Kiosk ist, nicht, weil es besonders groß ist, sondern weil es halt jetzt schon seit, ich habe eben nachgeschaut, 19 Jahren ein Fachdienst ist für die Outdoor-Branche. Wir machen aber auch Magazine wie die Bravo Sport. Ja, es gibt eine Bravo Sport, ja, auch schon seit über 20 Jahren. Klassischer Kioskverkauf. Wir machen die Aktiv Laufen, ein Laufmagazin für den Kiosk. Wir machen die Basket. Das war eigentlich so das allererste Magazin, was das Redaktionsbüro hier selbst entworfen hat damals. Das ist ein NBA-Magazin. Fußte auf dem ersten großen Basketballboom hier in Deutschland, NBA-Boom, rund um die Olympischen Spiele 92 in Barcelona. Das Dream Team, die Älteren von uns werden sich vielleicht daran erinnern. Die Jüngeren vielleicht kennen zumindest auch den Namen Michael Jordan. Ja, dann machen wir noch die Boxsport, also sind alles Sportmagazine. Wir machen aber auch komplett andere, bedienen andere Zielgruppen wie die Wohnidee. Die ist vielleicht insbesondere der weiblichen Leserschaft, bekannt und so weiter. Insgesamt sind es 18 verschiedene Magazine. Also haben wir eigentlich 18 verschiedene kleine Redaktionen und das erklärt, glaube ich, auch schon, wie mein Tag aussieht.
Das hast du schon gefasst. Ich glaube, das Spannende, wo wir jetzt uns ein bisschen drüber unterhalten, ist ja zum einen der Automarkt. Das ist unser Podcast, weil wir mit Auto sprechen, weil wir für Transformation stehen, weil wir die inspirieren wollen, die uns zuhören. Aber natürlich auch ganz, ganz relevant, was lernen wir aus anderen Branchen, aus anderen Bereichen. Auch wenn wir über die Outdoor-Branche oder die Sportartikelbranche reden, haben wir ja immer wieder die Diskussion, wer gehört dazu und wer ist, wenn wir in B2B-Systemen, Plattformen, Medien denken, natürlich dabei, auch wenn sich vielleicht die alten Systeme da ein bisschen schwerer getan haben. Das heißt, heute nehmen wir das, wie ich es gesagt habe, dich einzuhalten, dich vorzustellen. Du bist prägender Geist. Wir kommen später zurück zum Redaktionsbüro. Jetzt vielleicht erstmal, womit beschäftigst du dich gerade am meisten? Was prägt gerade deiner, jetzt mal abgesehen von dem, der ständig vor deinem Schreibtisch steht und was möchte? Sagen wir es holistisch. Was ist gerade das, was am meisten euer Redaktionsbüro und damit deine Arbeit prägt?
Es sind tatsächlich die Menschen, noch. Also wir sind aktuell, um die 25 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und man merkt natürlich auch ein bisschen, dass jeder hat seine eigenen Bedürfnisse. Wir sind eine ziemlich, so was ich eben sagte, was die Mischung der Hefte und der Inhalte angeht, so sind wir auch zum Beispiel vom Alter her, relativ breit gefächert, was die Mitarbeiterschaft angeht. Wir haben hier tatsächlich junge Leute, 18, 19, 20, 22. Wir haben die klassischen, die jetzt gerade zum ersten Mal Eltern werden. Gerade vor 3 Wochen oder sowas habe ich noch einen Kollegen verabschiedet in die Elternzeit. Und wir haben aber auch noch ein paar Mitarbeiter, die mein Alter sind, die in den 50ern sind. Und ich habe gelernt in den vergangenen 4 Jahren, ist es jetzt, wo ich seit ich diese Position hier übernommen habe, dass die Bedürfnisse anders sind und auch die Lebensrealitäten sind andere. Jeder hat irgendwas zu Hause, was einen beschäftigt. Ich versuche da drauf zu hören und zu balancieren, dass nicht jeder gleich eingesetzt werden kann, dass man irgendwie Verständnis hat. Also ich versuche tatsächlich den Menschen zu sehen in meinem Mitarbeiter. Das beschäftigt mich. Das beschäftigt mich tatsächlich deutlich mehr, als ich vorher gedacht habe. Ich habe tatsächlich gedacht, oh, toll, ich werde jetzt hier tolle Magazine machen und das ist mein Hauptfokus. Nein, also ein großer Teil meiner Zeit, die ich hier verbringe, beschäftige ich mich mit den Menschen und zwar persönlich. Und das habe ich so am Anfang nicht erwartet, aber ich mache es mittlerweile gerne. Ich sehe es wirklich als Aufgabe eines CEOs, wie du sagst. Ja, also ich bin nicht nur Chefredakteur und für das Objekt und für die Leser verantwortlich, sondern ich bin auch für meine Mitarbeiter verantwortlich.
Und das ist ja ganz spannend, weil wir letztendlich ja mehrere Möglichkeiten haben, unser Gespräch zu gestalten. So ist das bei den Podcasts, die ich mache, immer für mich auch eine Herausforderung, den richtigen Channel zu finden, weil wir können über Leadership reden, wir können über B2B2C sprechen, weil die Magazine alles verbinden und wir können über die Verantwortung sprechen, die du auch als Medienmacher empfühlst und empfindest. Ich möchte mich gerne auf den dritten Bereich fokussieren, weil wir sehen, was Plattformen ausmachen und damit kommen natürlich auch die Menschen einher. Wer von uns hat welche Verantwortung und
wo sehen wir das, was auch die Inhalte betrifft. Möchtest du uns ein bisschen die Landschaft erzählen? Wo siehst du dich gerade mit dem Outdoor-Markt? Was bedeutet das für ein Redaktionsbüro, was krass viele unterschiedliche Ansprüche erfüllen muss? Wie du es am Anfang gesagt hast, außer einem Podcast, den ihr aber auch macht, nur eben in einem B2C-Bereich, wenn ich es richtig verstanden habe. Vielleicht kannst du es einmal kurz ein bisschen beschreiben, dass jeder, der dich nicht kennt und der das Redaktionsbüro nicht kennt, mit welcher Landschaft dealst du? Im Besonderen, wenn es dann für die Einflüsse in die Outdoor-Branche kommt.
Nein, letztendlich ist es ja so, wenn du verschiedene Magazinmarken, so den Begriff nehme ich jetzt mal, verantwortest, wendest du dich ja auch an völlig unterschiedliche Zielgruppen. Und das ist etwas, was ich, wo ich ganz fest versuche, auch im täglichen Tagesgeschäft redaktionell immer wieder den Finger drauf zu legen. Vergesse nie deine Zielgruppe, weil sonst verlierst du die Relevanz. Ja, wenn deine Zielgruppe sich nicht mehr wiederfindet in deinem Heft, dann geht's bergab. Ja, so und ich sag mal, am krassesten wird sicherlich, um das mal zu verdeutlichen, nehmen wir das Beispiel Outdoor-Markt. Ja, der Outdoor-Markt ist ein Heft für den Outdoor-Händler. Ja, jetzt das ist unser Hauptfokus, ja, und jetzt wissen wir alle, dass natürlich auch Presseabteilungen der Marken immer scharf drauf sind, mit Interviews präsent zu sein oder Anzeigenkunden, die messen, haben alle ihre eigene Agenda und wollen dann über uns zum Handel kommunizieren. Das ist aber natürlich, dafür ist eine komplett, man darf den Fokus nicht verlieren. Ja, ansonsten wird man zu einem bunten Strauß an Meldungen, dann kann man auch alles eins zu eins irgendwie abdrucken von Pressemitteilungen oder ähnliches. Nein, wir haben den Leser zu bedienen, in dem Augenblick den Outdoor-Händler und der erwartet von uns auch eine gewisse Vorselektion der Meldungen, der erwartet von uns einen gewissen Fokus. Also wenn er sich irgendwas durchliest und sagt, ja, was habe ich denn jetzt davon? Von diesem Gesülze, was bringt mir das denn? Ja, so, und das ist ganz entscheidend, dass man das aufrechterhält. Auf der anderen Seite haben wir zum Beispiel, ich habe es eben angesprochen, die Bravo Sport. Die richtet sich an, ja, 12-, 13-, 14-Jährige. Zum Teil dann geht es dann mal hoch bis 17, 18. Aber die haben ja ein ganz anderes Bedürfnis auch, wie sie kommunizieren, viel, viel mehr Bilder, ja, viel kürzere Texte, eine ganz andere Sprache als ein Outdoor-Händler, ja, ganz andere Sprache, die da wichtig ist. Und das wäre fatal oder es geht ja gar nicht. Ich glaube, jetzt leuchtet es auch jedem ein. Wenn wir da jetzt so schreiben würden, wie bei der Aktiv Laufen, ja, oder sowas, das geht ja gar nicht. Also man muss sich wirklich reindenken in die Zielgruppe. Man muss die Zielgruppe kennen, ja. Das ist das Erste. Und man muss sich reindenken, man muss sie leben. Und meine Erfahrung zum Beispiel zeigt auch, dass du brauchst ein paar junge Leute, auch für Bravo Sport, aber das heißt, das ist keine Frage des Alters. Ja, also entweder man hat die Gabe, sich in seine Zielgruppe reinzudenken, oder man hat sie vielleicht nicht. Aber das ist das Wichtigste von allem.
Und wenn ich das, was mich dann interessiert, ne, ist ja, wir wissen, eine Teil ist dann Handel, wie viele Händler gibt es, wo sind deren größte Möglichkeiten und vielleicht auch Einschränkungen jetzt so in der Zeit, da würde ich gleich nochmal nachfragen. Aber wenn ich jetzt so überlege, du hast den Job, den Einfluss, die Verantwortung, geht dann zum Teil auch natürlich Richtung Nachhaltigkeit. Aber wie verbindet man einzelne Topics? Wie macht ihr das? Habt ihr dann gesamte Redaktionskonferenzen und sagt, so, jetzt haben wir das in dem B2B-Sektor aus Outdoor gelernt und das geht dann so weit runter bis in andere Bereiche, weil man sagt, man findet eine andere Sprache, aber es ist trotzdem Teil davon? Oder gibt es eigentlich zwischen den B2B und B2C fast keine Überschneidung?
Wir haben eine Zeit lang auch die Wanderlust gemacht. Die könnten vielleicht auch der ein oder andere da draußen noch kennen. Da hatten wir natürlich die unmittelbare Möglichkeit zwischen B2C, nämlich Wanderlust, und B2B, Outdoor-Markt, das waren die gleichen Themen, das waren die gleichen Firmen, Produkte, alles, da konnte man natürlich schon Synergien schaffen. Aktuell gelingt uns das im Sportbereich hier und da, dass wir Synergien schaffen, auch zwischen den einzelnen Sportarten. Das ist aber natürlich eher industrieseitig, also anbieterseitig von Produkten. Ja, ich meine, keine Ahnung, Adidas macht Fußballschuhe, aber auch Running-Klamotten und so weiter und so fort. Wir können aber keine Fußballmeldung in die Aktiv Laufen setzen. Also das ist dann eher so, da sind es dann Synergien. Also wir schauen schon nach links und rechts, versuchen natürlich auch hier, ist auch eine Form von Teambuilding, dass man versucht, dass die einzelnen Redaktionen sich ein bisschen vernetzen und ein bisschen gegenseitig befruchten. Aber es gibt einfach Grenzen. Ja, also das würde ich nicht zu hoch hängen. Also es passiert dann mal, aber es ist nicht gang und gäbe. Nicht, wenn du halt wirklich deine Kernzielgruppe im Auge behältst.
Und letztendlich ist es ja auch mit den Produktentwicklern vergleichbar. Man muss immer wieder fokussieren, man muss wissen, wofür die Marke steht. Und wenn wir jetzt da wieder zurückgehen zum Sportartikelmarkt, Outdoormarkt, Outdoorhandelsmarkt und der Landschaft, was möchtest du da teilen, was betrifft die Entwicklung? Sagen wir, Corona sind wir, glaube ich, alle auf einem ähnlichen Status, den überzeichneten Ordern mit all dem, woran wir immer noch kämpfen. Wo steht es jetzt gerade in 25? Was ist gerade so das Prägendste, was dich als Fachjournalist und Meinungsbildner auszeichnet?
Ja, wir haben natürlich in erster Linie die Messesituation, muss man sicherlich sagen. Ja, wie geht es da weiter? Geht es überhaupt irgendwie weiter? Alle sagen, ja, es geht weiter und dann wird doch wieder irgendwie was, wieder ein neues Konzept und wieder, es zeigt ja, dass es irgendwie so nicht funktioniert.
Also sagen wir, ich unterbreche dich kurz, weil wir beide stecken, glaube ich, sehr tief in der Bubble. Aber es gibt hoffentlich auch genügend HörerInnen, die sich nicht so auskennen wie wir. Zeichne kurz das Bild, bitte.
Es gab zwei jährliche europäische, internationale Leitmessen im Sport- und Outdoor-Bereich. Es gab die ISPO im Winter und die Outdoor im Sommer. Und durch einfach sinkende Teilnehmerzahlen, sowohl was die Besucher angeht, als auch was die Aussteller angeht, wurde jetzt im vergangenen Sommer die Outdoor, ich glaube, zum ersten Mal seit 25 Jahren nicht veranstaltet. Momentan gibt es da Gespräche und Konzepte und Ideen, wie kann man das moderner machen, wie kommt man wieder an genügend Aussteller, an genügend Fachbesucher. Das ist augenblicklich ein großes Problem, weil die Kommunikationskanäle haben sich halt verändert. Nicht zuletzt durch Corona, auch die Art und Weise, wie Industrie und Handel Geschäfte machen, hat sich verändert im Vergleich zu früher. Aber es war auch immer die Sprache von der Leitmesse, ja, die wirklich die großen Leitlinien, die großen Infos, die große Netzwerkmöglichkeit bot. Ja, das hat zu kämpfen, ja, und das macht mir Sorgen, weil es zerfasert vielleicht alles ein bisschen. Insbesondere die Outdoor-Branche hatte immer, also so ist die groß geworden, einen großen Zusammenhalt, einen großen Austausch untereinander. Natürlich machen alle Business, ja, darum geht's ja, das ist klar. Aber trotzdem war die Outdoor-Branche auch im Vergleich zu anderen Sportartikel-Sparten immer sehr familiär, freundschaftlich unterwegs, auch im Business. Und zu sowas gehört eigentlich auch immer eine große Messe. Ja, und das ist sicherlich eine Frage, mit der man sich stellen muss. Und das andere, was mich tatsächlich beschäftigt, jetzt ist einfach die generelle Entwicklung. Also ich war schockiert vor, ich glaube, das ist jetzt gerade mal 3-4 Tage her oder kurz bevor ich in Urlaub geflogen bin, sagte mir eine große, bekannte Traditionsmarke, ja, also wirklich, ich rede von wirklich ganz, ganz große Marke, dass die das komplette Kommunikationswerbe-PR-Budget um 25% gestrichen wird. Ja, da frage ich mich, was ist da passiert? Befinden wir uns so dermaßen in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation in der Branche? Ja, oder wo sind die ganzen Gewinne hin, die in den letzten 15 Jahren, als es eine Boombranche war, gemacht worden sind? Also das verstehe ich nicht so ganz. Und für mich, ich achte da schon ein bisschen drauf, okay, wer ist jetzt da, wer sind die Stakeholder in den Unternehmen? Es ist ja auch viel passiert, wo wirklich auch kleinere Unternehmen von größeren übernommen wurden. Internationale Player sind ins Spiel gekommen. Ich weiß nicht, also mir macht das schon ein bisschen Sorge, dass die Kraft, ja, du hast eben die Produktentwickler angesprochen. Ich glaube auch, dass die Produktentwickler besondere Produktentwickler waren, weil die gesamte Outdoor-Szene durch unglaubliche Liebe zum Detail, durch persönliche, durch persönlichen Antrieb, ja, und so weiter. Auch davon, so ist die Outdoor-Branche groß geworden. Nicht 0815 und so weiter und so fort, sondern immer wirklich auch eine gewisse Persönlichkeit. Da weiß ich nicht genau, ob man das noch halten kann.
Na, das ist auch, da haben wir wahrscheinlich ganz viele Kanäle, wo wir jetzt hinsprechen können. Alleine nur, was die Anforderungen sind, wenn du als mittelkleine Marke, mittelgroße in plötzlich Corporate aufgehst und Supply Chains zusammengelegt werden und so. Aber die Kombi aus den zwei Fragen ist es ja eigentlich. Was sehen wir, wenn es darum geht, was siehst du für 25 als relevanten Bestandteil und auch als euren Einflussbereich? Dann ist das schon relevant, darüber zu sprechen, wie könnt ihr Plattformen als Medien schaffen oder unterstützen oder was ist so das Nächste? Und was ist denn deine Sichtweise auf den Handel, wenn es jetzt nur um dieses Plattform-Topic geht? Fehlen Messen gerade? Brauchen die Händler es nicht? Die Aussteller haben sicherlich damit zu kämpfen, was die einzelnen Budgets betrifft. Hast du gerade auch schon gesagt, da wird viel gespart, beziehungsweise in andere Dinge, auch Personen, Menschen, Leadership investiert. Das hat ja sehr viele Engels. Wie ist in deinen Augen die Haltung des Fachhandels?
Die Haltung des Fachhandels ist eigentlich sehr simpel. Man sieht den Termin, man sieht den Event und man fragt sich, was bringt mir das? Ja, also und da haben zu viele Händler in den vergangenen 2-3 Jahren gesagt, warum soll ich da hingehen? Warum soll ich nach München zur ISPO gehen, um mir einen Julian Nagelsmann auf der Bühne anzuschauen oder um irgendwelche abgehobenen Keynote-Presentations mir anzusehen? Und da haben zu viele gesagt, das bringt mir nichts. Der Handel, also die Händler, mit denen ich spreche, sehnen sich aber trotzdem nach einer Messeplattform. Und zwar nach einer Messe, wo das Produkt im Vordergrund steht wieder. Wo alle da sind, alles auf einen Blick. Wo man in einem einfachen Tag, so lange können die meisten Händler nicht aus dem Geschäft, ja, also das sind ja auch alles Kosten, ja, wo man an einem einzigen Tag den großen Überblick bekommt, wo man dann aber auch die relevanten Personen an den Ständen hat. Also es ist ein Ruf nach einer Wiederbelebung der Arbeitsmesse, so nenne ich sie jetzt mal. Weniger Event, weniger Brimborium drumherum, ja, sondern wieder Produkt, weil darum geht's. Es geht mit dem Händler um den Produkteinkauf. Das ist es dann. Man sieht es ja auch daran, dass die Händler gehen ja dann auch immer noch zu den großen Hausmessen der beiden Verbände zum Beispiel. Da gehen sie ja hin, weil da ist genau das, was sie brauchen. Ja, aber es fehlt natürlich das große internationale Bild. Und es fehlt auch, ich meine, da ist man auch angewiesen auf die Aussteller, die da sind. Ja, und bei der großen Leitmesse hat man natürlich mehr. Man sieht noch mehr Gäste, Kollegen, und so weiter und so fort. Also das Bedürfnis ist da, aber so wie es in den letzten Jahren war, wurden die Bedürfnisse der Fachhändler nicht erfüllt.
Es ist mit viel Historie natürlich auch von mir belegt. Was kann man damit tun? Und dann ist mein nächstes Interesse an dich, deine Funktion, deinen Kopf und alles das, was ihr im Redaktionsbüro verbindet. Was könnt ihr dazu beitragen, dass sich das verändert? Hast du da einen Plan?
Ja, wir sind Teil des Problems, sage ich jetzt mal. Oder wir hängen mit drin. Ja, also ich meine, auch wir sind natürlich darauf angewiesen, dass es Zusammenkünfte gibt. Also wir haben natürlich die Möglichkeit, direkt an unsere Leser zu kommunizieren. Ja, aber es ist trotzdem so, dass wir zum Beispiel auch seit vielen Jahren vergeben wir zum Beispiel auch Preise, die Outdoor-Markt Trophy nennt sich das. Ja, so, es gibt die Outdoor-Marke des Jahres, es gibt den Newcomer des Jahres, es gibt die Persönlichkeit des Jahres. Das wurde früher groß zelebriert in den guten alten Zeiten mit einem großen Event abends rund um die Messe. Dann wurde es zu Corona auf einen digitalen Weg gebracht, aber wir würden auch gerne das einfach wieder so schön machen und dann auch wirklich feiern. Wenn man schon eine Preisverleihung hat, dann möchte man sie auch in einem entsprechenden Rahmen machen. Ja, so und wenn natürlich jetzt die Messen weiter in Frage stehen und immer weniger auch Aussteller zu den Messen kommen, dann haben wir da auch, leiden wir auch darunter. Ja, deswegen ist es in unserem eigenen Interesse auch, dass es die Messen weiter gibt. Ja, zumal es ja auch für uns Gelegenheiten sind, rein journalistisch. Früher war es so, es gab Sperrfristen und zu den Messen kamen die großen neuen Produkt-Highlights. Mittlerweile hat sich das auch ein bisschen gestreckt. Und alles ist dann so ein bisschen, also plötzlich kommt denn der neue Schuh, ja. Ja, aber die anderen Schuhe kommen erst 6 Wochen später und man kann nicht so gut journalistisch arbeiten. Ja, also von daher sind wir da schon auch von uns aus haben das Interesse, dass es diese Messen gibt. Was wir dazu beitragen können, das geht eigentlich nur, indem wir, und das tun wir, regelmäßig mit den Händlern auch sprechen. Was für Bedürfnisse habt ihr? Was haltet ihr davon, dass es jetzt keine Messe gibt? Was haltet ihr davon, dass es jetzt das so und so Konzept gibt? Also wir thematisieren das Problem. Und das machen wir schon relativ regelmäßig. Das ist unser Beitrag.
Sind denn alle auf dem gleichen Informationsstand? Also wüssten jetzt die großen, mittelgroßen und auch kleinen Marken, was alles dagegen spricht, einzelne Drops zu machen, trotzdem anders mit ihren Direct-to-Consumer-Kanälen zu arbeiten? Sind wir alle auf einem ähnlichen Interessens- und Wissensstand in deinen Augen?
Ja, da würde ich durchschnittlichen Händler nicht unterschätzen. Also der durchschnittliche Händler ist tief drin in der Branche, in der Materie. Ja, es ist dann eher die Frage, wo holt er sich die Informationen her? Ja, aber er holt sich die Informationen. Wenn wir als Outdoor-Markt wollen, dass er sich die Informationen von uns holt, dann müssen wir was dafür tun. Genauso müssen die Marken oder die Messen in dem Fall was dafür tun. Wenn sie wollen, dass sie weiterhin die Nachrichten und die Marken und die Produkte und so weiter kommunizieren. Also man muss einfach was dafür tun. Der Händler holt sich schon seine Infos. Sonst würde es ja geschäftsschädigend sein.
Ich habe das auch gar nicht so gemeint, dass der Händler hinterher ist, sondern eher, ich glaube, viel in den einzelnen Zyklen, wo es ja dann auch wieder drum kommt, was sind PR-Agenturen, was sind Redaktionsbüros, im Besonderen auch neue Influencer-Systeme. Ich weiß nicht, ob wir alle auf einem Stand sind, wenn ich ehrlich bin. Dass der Händler sich seine Informationen besorgt, keine Frage. Inwieweit die Marke wirklich mit dem Handel so kalkuliert, dass das Speerspitze ist, das würde ich jetzt sagen. Ist möglicherweise nicht ganz auf einem, aber ich bin ja neutrale Moderatorin hier, deswegen gebe ich den Ball zu dir.
Das ist natürlich eine Entwicklung, die ist ein bisschen länger, die ein bisschen älter schon als dann jetzt, man schimpft immer auf Corona und weil die große Zäsur, nein, das ist schon ein bisschen älter. Natürlich haben die Marken mittlerweile ganz andere Kanäle entdeckt, auch Verkaufskanäle, als der klassische Handel. Und deswegen geht auch die Kommunikation seit vielen Jahren, in dem Fall am Händler vorbei, in andere Zielgruppen. Ja, man entdeckt neue Zielgruppen und andere Zielgruppen und darunter, das ist ja auch nichts, was auf die Outdoor-Branche bezogen ist. Das sehen wir ja in der gesamten Wirtschaft, dass natürlich der Handel an sich, der Handel, wie wir ihn kennen, ich sage jetzt erstmal der stationäre Fachhandel, dass der natürlich immer größere Probleme bekommt, weil es natürlich viele, viele andere Verkaufskanäle gibt, die für die Marken lukrativer sind. Ja. Und natürlich auch wir als Gesellschaft verändern uns ja auch. Also da fällt mir jetzt, ich weiß nicht, ob ich einen Schwank aus meinem Privatleben erzählen kann, mache ich jetzt einfach. Mein Sohn wollte unbedingt die so und so Nike-Sneaker haben, die irgendwie, ja, so weiß ich nicht, welche es genau waren. Und ich habe gesagt, nein, pass mal auf, jetzt gehen wir am Samstag, gehen in ein Shopping-Center hier in Köln und da probierst du die Dinger an und dann kannst du die direkt mitnehmen. Da brauchst du nicht 3 Tage zu warten, bis es ankommt und dann passen sie nicht und sie schickst du zurück. Ja, so. Wir gehen dahin, er sieht sie, sie waren nicht in seiner Größe da und was sagt der Verkäufer? Ja, kann ich dir bestellen, kannst du nächste Woche wiederkommen. Ja, also da sieht man natürlich auch, dass die Jugendlichen kaufen nicht mehr im stationären Fachhandel. Also muss, ne, also von daher hat man auch Verständnis für die Entscheidungen der Marken. Die müssen ja auch weiterhin ihre Produkte an die Zielgruppe bringen. Ja, aber die, also das ist ein Spannungsfeld, was schon deutlich länger da ist und da muss der Fachhandel sich selbst drum kümmern und hat auch selbst Hausaufgaben zu machen. Ist auch viel passiert. Natürlich haben viele Händler auch mittlerweile Online-Kanäle, die sie, wo man drüber bestellen kann. Viele haben sich ja auch in den vergangenen, schon über 10 Jahre ist ja dieser Trend da, dass sich natürlich immer mehr einzelne Händler auch den großen Verbänden anschließen, um da diese entsprechenden Infrastrukturen zu nutzen. Da passiert ja ganz viel.
Also ich sehe es sowohl aus der Messe, von der Holistik, aber ich sehe es natürlich auch für den Innenstadtmarkt und wo ist das und wie weit geht die Begeisterung, Produkte zu fühlen, zu testen, ein Einkaufserlebnis zu haben, weil es was anderes ist, wenn du es alles ausprobierst, womit du dann auch rausgehst. Grundproblem ist, wer geht denn raus? Und wie motivieren wir sie? Und wo können wir sie zum Sport anschieben? Und da hast du mit dem Redaktionsbüro natürlich ein extrem weites Feld. Man sagt, eine Sportbegeisterung an sich, egal ob für ein Team in der Halle oder man macht das dann auch draußen, da ist schon eine Menge drin. Und inwiefern das zu der Handelslandschaft passt, finde ich ein extrem spannendes Feld, weil ich weiß jetzt aus dem norddeutschen Raum, die probieren immer wieder neue Konzepte für Wassersport und Kinder und Hauptsache, man hat irgendwas dafür zu sorgen, dass das Device nicht den Erlebnisfaktor ersetzt und so weiter. Und da finde ich, ist das, wie kann man das schaffen als klassischer Einzelhändler, der darunter ja leidet?
Ja, also da komme ich doch mal zu dem Beispiel mit meinem Sohn und den Nike-Schuhen. Das ist natürlich dann, du musst natürlich wenn die jugendliche Zielgruppe im Ladengeschäft einkaufen kommt dann und die Erwartung hat, das Produkt mitnehmen zu können, musst du alles dafür tun, dass du auch da entsprechend aufgestellt bist. Ja, so, weil sonst sorgt das ja für eine komplette Enttäuschung. Und genau das, was ja passiert ist, ich kaufe es lieber online und dann kann ich es zurückschicken und so weiter und so fort. Wobei sich das ja auch ändert. Die Retouren werden ja auch immer mehr eingeschränkt, mittlerweile seitens der großen Plattformen. Die Retourmöglichkeiten. Ja. Das andere, was du ansprichst, ist mir aber tatsächlich auch ein Bedürfnis. Und ich glaube, das tun wir natürlich als Redaktionen für jetzt alle Magazine, die wir machen, schon unseren Teil. Und das ist einfach die Leute dazu zu bekommen, weiter Sport zu machen. Denn da haben wir auch ein gesellschaftliches Problem. Da gibt es ja auch Horrorstudien, ja, wie die wie Jugendliche, wie unsportlich, wie ungesund sich das entwickelt. Und da sind wir, glaube ich, alle ja gesamtgesellschaftlich aufgerufen, unser Bestes zu tun. Und was kann man als Medienmarke dagegen tun? Einfach in jedem Heft zu zeigen, wie geil es ist, diesen Sport zu machen. Ja, wie geil es ist, zu laufen. Ja, die Leute aber auch da abzuholen, Einschränkung, ja. Man muss sie da abholen, wo sie sind. Es gibt auch immer die Gefahr, wenn man zu ambitioniert ist, jetzt bleiben wir aber beim Laufen, ja, Wir würden nur über Marathonläufe, über Wüstenläufe, über was weiß ich was berichten. Da fühlt sich ja kein Laufanfänger abgeholt. Das heißt, du brauchst auf jeden Fall in deinem Heft auch Geschichten, so fange ich an, so schwer werden die, nein, so leicht werden die ersten 3 Monate. Ja, also, aber das ist unser, eigentlich ist es unser Tagesgeschäft. Ja, wir zeigen, wie geil Basketball ist. Wir zeigen natürlich wie spannend die Fußballwelt ist. Ja, so Ronaldo und die ganzen, der Wirtz und so weiter und so fort. Ja, du siehst ja, ne? Also das ist unser Tagesgeschäft, Leute zu Sport zu bringen. Ja.
Da sind eine Menge Aufgaben drin. Ist jetzt für 25 irgendwas geplant, was alle unsere Zuhörenden motiviert zu sagen, ich muss unbedingt mit dem Andreas Kontakt aufnehmen und mich weiter aufstellen?
Das ist eigentlich jeden Tag was geplant oder wie auch immer. Es ist nichts Konkretes für 25. Wenn jemand, wir sind nochmal zurückkommend auf das Redaktionsbüro, also einige unserer Zeitschriften, einige unserer Projekte, wie gesagt, wir arbeiten ja auch online für die Magazinmarken. Wir haben 2, 3 reine Online-Kanäle mittlerweile, die wir betreuen. Einiges davon ist aus unseren eigenen Redaktionen, in unseren eigenen Köpfen entstanden oder durch Gespräche, die wir haben mit Leuten. Also wir sind nicht nur Dienstleister für Verlage, sondern wir entwickeln auch Formate, Ideen und so weiter selbst. Das ist, und das ist eigentlich ein tagtäglicher Prozess. Also ich habe immer mit ein paar Leuten hier, die kommen dann, die stehen plötzlich da. Was hältst du eigentlich von einem Magazin für gesunde Ernährung, wenn man Arthrose in den Knien hat? Ja, dann überlegt man, dann macht man. Also das Machen ist eigentlich das Entscheidende, weniger das Ja des Machens.
Das stimmt. Gibt es ein Lieblingsprojekt derzeit?
Ja, ein kleines Magazin, ist ein Verbandsmagazin für einen Fußballverband hier in der Gegend. Also die leiden genau wie alle anderen darunter, dass die Mitglieder älter werden, ja, und dass es auch immer teurer wird, Printhefte zu produzieren. Und denen helfen wir momentan, eine App aufzubauen, wo man dann die Hefte, die werden noch gelayoutet, ja, als E-Paper sozusagen in der App auf dem Smartphone oder auf dem iPad sich angucken kann, aber natürlich auch viele andere Angebote in einer klassischen Smartphone-App. Also das zeigt einfach, das ist so ein Beispiel, wie man gar nicht groß und vermögend sein muss als Verlag oder als Herausgeber, um einfach einen digitalen Wandel hinzukriegen. Ja, also da gibt es mittlerweile viele, viele kostengünstige Möglichkeiten, einen digitalen Wandel in seiner Publikation zu schaffen. Und das ist jetzt, das wird meine Hauptaufgabe diese Woche sein. Das wird jetzt schon auch Ende des Monats soll die App eigentlich dann stark klar sein.
Okay, dann drücke ich dir ganz doll die Daumen. Wenn du bereit bist, gibt es unsere kurzen 5 Fragen zum Schluss unseres Podcasts. Du kriegst Fragen, bist hoffentlich total überrascht von den Fragen, total motiviert, kurz und inspirierend zu antworten. Und wenn du bereit bist, würde ich loslegen.
Alles klar.
Alles unter dem Motto, wie konnte mir das passieren? Herausfordernd, spannend und auch all die Lebenserfahrungen, die wir so haben. Dein peinlichster oder lustigster Business-Moment?
Mein lustigster Business-Moment war tatsächlich, ich habe kurz nachgedacht, aber ich habe es eben angesprochen, diese Outdoor-Markt-Trophy, als das noch wirklich im großen Stil gemacht wurde, als wir einen Pianisten da hatten, also als Entertainer, der dann bei einer Nummer attraktive Frauen aus dem Publikum animiert hat, sich auf seinen Flügel zu legen, in Anlehnung an eine berühmte Filmszene. Und das war extrem lustig, weil, jetzt komme ich wieder dazu, die Autobranche ist oder war damals wie eine Familie. Man kannte natürlich die, die Leute, die da dann auf die Bühne kamen und es war eine Bombenstimmung und es war bis heute eigentlich ein sehr, sehr lustiger Business-Moment, weil es war Business.
Dein Moment, der dich besonders geprägt hat oder ein Mensch, der dich besonders inspiriert hat, was hast du für eine Quelle?
Das ist auch Richtung Outdoor-Markt oder aus der Geschichte des Outdoor-Markts. Ein Autor, der damals von Beginn an mit dabei war, der damals eine Krawallgeschichte gemacht hat in der ersten oder zweiten Ausgabe. Und dann hatte ich natürlich große Angst, als dann hier das Telefon nicht mehr stillstand. Jetzt werden wir hier zerrissen, weil wir irgendwie Leute verärgert haben und so weiter und so fort. Und er sagte, nein, man muss auch mal unbequem sein. Man muss auch mal das sagen, worum es geht, weil nur dann wird man auch langfristig wahrgenommen. Und 20 Jahre später kann ich sagen, das stimmt. Man muss ab und zu auch die Wahrheit sagen, auch im Journalismus.
Muss ich das doch kommentieren? Ich hoffe, das tun wir quasi ununterbrochen.
Sollten wir uns gegenseitig immer wieder stark die Schultern halten. Also, dein persönlicher Beitrag, um die Welt ein bisschen besser zu machen.
Immer den Menschen im Gegenüber sehen. Nicht einfach nur die Zahlen und den Business-Erfolg an die Nummer 1 zu stellen, ohne den es nicht geht. Aber egal, mit wem man sich gerade streitet, egal, mit wem man gerade auf Krawall ist, es handelt sich immer um einen Menschen.
Und hast du ein Buch, ein Medium oder eine Person, die du besonders inspirierend gefunden hast, die du teilen möchtest?
Ich habe 8 oder 9 Jahre lang in Südafrika gelebt. Meine Frau ist Südafrikanerin. Wir haben da Ende der 90er Jahre bin ich dahin gezogen. Es war die große Zeit des Wandels sozusagen. Und natürlich bin ich an Nelson Mandela nicht vorbeigekommen. Ich habe ihn auch mal live gesehen, wenn auch nur aus ungefähr 50 Metern Entfernung. Ich habe einfach mehrere Bücher natürlich über ihn gelesen und von daher ist es nicht ein Buch, was ich empfehlen kann, aber es gibt ja mittlerweile ganz viele Bücher über Nelson Mandela. Gerade gestern habe ich noch auch ein TikTok-Video gesehen, wo Ausschnitte aus einer Rede von ihm gehalten wurden, da ging es um die Rolle der USA in der Weltpolitik, ja, also der Mann wird, obwohl er jetzt schon länger tot ist, einfach nicht irrelevant. Kann ich nur wärmstens empfehlen.
Dankeschön, Andreas. Und mal angenommen, man würde jetzt eine wichtige Thematik raisen wollen, man würde eine gute Geschichte wünschen wollen, was würde man tun, wie kann man dich erreichen?
Per Telefon, per E-Mail, per Handy, es gibt alle möglich.
Wir teilen deine Kontaktinformationen allen Kanälen in den Shownotes. Doch ein bisschen Einschränkung. Dankeschön, Andreas. Gibt es noch etwas, was du sagen möchtest? Einen Appell, eine Aussage von dir, eine Zusammenfassung, etwas, was du dir wünschst von all unseren, also von uns selber, aber natürlich auch von den Zuhörenden?
Na, ich wünsche mir tatsächlich, dann komme ich nochmal auf die Outdoor-Branche, weil die mir am Herzen liegt. Ja, ich bin da mal, wie gesagt, jetzt 20 Jahre. Ich wünsche mir, dass möglichst viele Leute in den kommenden Wochen und Monaten über ihren Schatten springen, dass Händler nicht nur ihre wenig Zeit als Maßstab nehmen für die Entscheidung, gehe ich auf eine Messe oder nicht. Ich wünsche mir aber auch von der Markenseite her, dass man nicht nur die Kosten sieht, sondern auch den Benefit, den man vielleicht langfristig wieder hat von einer Leitmesse. Also ich wünsche mir, dass ein paar Leute ihren eigenen Schatten springen und auf eine Messe gehen, denn die Branche braucht eine Messe. Die kann auch nicht durch Summits und irgendwelche anderen Dinge ersetzt werden.
gehen wir davon aus, dass es ankommt. Du kennst meine Haltung dazu ja auch. Die Zuhörenden, denke ich auch. Ich bin großer Verfechter globaler gemeinsamer Plattformen. In diesem Sinne, lieber Andreas, wir werden alles tun, was in unseren Möglichkeiten steht, das Ganze auf eine gute Weise umzusetzen. Und vielen Dank für deine Zeit.
Danke. Tschüss.
Hey, the jump off with a personal message. Do you like my podcast or not? Then help me get better or stay good. Preferably via LinkedIn. And please spread the word, share it and make our content even more relevant. Thank you very much and see you next time.